Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute, du bist nicht allein gelassen. Margarete Dennenmoser ist bei uns zu Gast. Immer mehr Menschen leben alleine, aus welchem Grund auch immer. Sehr oft fühlen sie sich von der Gesellschaft übergangen und auch in der Kirche bleiben sie oft unerwähnt, vielleicht sogar am Rande. Bei vielen führt das zu Krisen ihres Selbstwertgefühls, ihres Glaubens oder auch bei der Frage der Sinnhaftigkeit ihres Lebens. Diese Themen und betroffene Personen möchten wir in einer Reihe ansprechen. Du bist nicht allein gelassen. Heute ist der erste Teil dazu. Wir wollen aufzeigen, wie Gott sie sieht, dass er bei ihnen ist und gerade in dieser Situation Heil bewirken kann. Also nicht nur Mangel, sondern eine Chance zu einem Neubeginn. Wie das aussehen kann, das überlegt mit uns heute Margarete Dennenmoser aus Weingarten, die zu diesem Thema aus ihrer Erfahrung heraus ein Buch geschrieben hat und jetzt bei uns im Studio zu Gast ist. Grüß Gott, Frau Dennenmoser.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben?
Nun, ich bin seit 12 Jahren, lebe ich alleine, bin Witwe und durfte ja bei Ihnen in Radio Horeb vorletztes Jahr einige Vorträge für Witwen halten. Und das hat mich so inspiriert und auf die Spur gebracht, auch in der Heiligen Schrift, was Gott darüber denkt und dazu sagt. Und dann durfte ich letztes Jahr ein paar Begegnungstage, Exerzitien für allein lebende Frauen halten. Und als ich da heimkam, war ich so voll von Anregungen und habe mir Notizen gemacht, Und dann habe ich gedacht, ach, gibt es ein neues Buch? Okay, aber ich möchte noch eine Bestätigung vom Herrn. Und die kam dann auch. Und dann habe ich angefangen. Und es ist ganz interessant, wie ich auf den Titel kam. Es ging dann Wochen, Monate fast, dass ich Versuche geschrieben habe und wieder verworfen. Ich habe das natürlich alles noch im Computer, aber irgendwo kam ich nicht so richtig voran, weil ich den Titel nicht wusste. Wie soll denn das Buch heißen? Und dann war ich bei einer älteren Dame, einer guten Freundin von mir, die ist 85, blind, zu Hause, kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Und ich darf ihr immer wieder den Herrn in der Heiligen Kommunion bringen. Und da fragte sie mich dann einmal am Schluss, und wie steht's denn mit deinem Buch? Ich bete so viel für dich. Und dann sagte ich ihr, ach, ich weiß gar noch nicht, wie das heißen soll. Und sie, in ihrer gewohnt vehementen Art, sagt, also du musst das Buch schreiben und du musst den Leuten sagen, du bist nicht verlassen. Und da hat's bei mir irgendwo geklickt und ich habe gesagt, gut, jetzt weiß ich meinen Titel. Und habe das ganze Buch unter dem Titel Du bist nicht verlassen geschrieben. Zwischendrin hätte mir das nicht allein gelassen auch gut gefallen. Und ich dachte, ich muss ja aber diesem Verlassen treu bleiben. Aber am Schluss haben wir beschlossen, weil es ein Buch schon gibt mit dem Titel Verlassen, dass es doch ganz passend ist, wenn wir das Buch Du bist nicht allein gelassen nennen. Und es ist jetzt wirklich ein Zufall. Als ich die Sendung angemeldet habe, wusste ich das noch nicht. Aber jetzt heißt das Buch und die Sendereihe gleich.
Okay. Ja. Also, liebe Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, das nachzuhören und diesmal auch nachzulesen in diesem Buch. Am Schluss gebe ich nochmal die Angaben durch. Also gleiche Titel, gleiche Buchtitel, gleiche Sendungstitel. In D&D Medienverlag ist das Buch erschienen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke. Herr Jesus, danke, dass dein Geist jetzt bei uns ist und unser Herz aufmacht, aufschließt und unsere Herzen alle an dein Herz zieht, damit wir verstehen, was jetzt dran ist von dir aus. Danke, Herr. Danke, dass du uns kennst, dass du auch unsere Probleme und unsere Not siehst. Und Herr, ich erwarte ganz viel von dieser Sendung für alle, die jetzt mit uns verbunden sind. Amen.
Amen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Menschen alleine leben. Sei es, dass sie lange nicht heiraten, sei es, dass sie Witwer, Witwe sind, sei es, dass sie gar nicht heiraten wollen, sei es, dass sie auch in irgendwelche anderen Lebenssituationen einfach alleingestellt sind, sei es die vielen Kinder, die darauf warten, dass jemand Zeit für sie hat, sei es die alten Menschen, die ihr Leben lang alles für ihre Familie getan haben und jetzt vielleicht im Altersheim sind und darauf warten, dass jemand auf Besuch kommt. All diese Menschen sind Gott bekannt und er hat sie alle im Blick. Auch solche, die zum Beispiel jetzt gerade im Internet oder in ihrer Schulklasse gemobbt sind, auch die fühlen sich alleingelassen. Dieses Mobbing wird ja immer verbreiterter, so dass es sogar im Internet geschieht, dass man Leute einfach verleumdet und dann stehen sie einsam da. Also schuldig gesprochen und noch dadurch, da mit einem Schuldigen will man ja keinen Kontakt haben und noch einsam. Das trifft sogar Leute, manche Leute, die an der Spitze von Betrieben waren und plötzlich durch die wirtschaftliche Lage oder so vom Betriebsrat geschasst, heißt das jetzt bei uns in der Presse, also abgesetzt wurden, die sind auch allein. Oder andere, die einfach in Isolation getrieben wurden. Oder auch, dass wir uns selbst rausgezogen haben, aus welchen Gründen auch immer, uns nicht mehr trauen, andere anzusprechen, uns auch nicht mal trauen, zu unserer Familie zu sagen, ich habe so auf euch gewartet. Wie fühlt sich denn das an? Ich glaube, da kann jeder mitsprechen. Als ich an das Thema rangegangen bin, musste ich dran denken, als junges Mädchen, da ist man ja noch mit Operetten und solchen Dingen aufgewachsen. Und da gab es ein Lied, ein Mann singt da, ganz dramatisch, allein, wieder allein. Irgendwas mit regungslos die Steppe schweigt, eine Träne ihm ins Auge steigt und er fühlt, wie es im Herzen frisst und nagt, wenn ein Mensch verlassen ist und er fragt und er klagt, hast du dort oben vergessen auf mich? Es sehnt doch mein Herz nach Liebe sich. Du hast dort oben viel Engel bei dir, schick doch einen davon auch zu mir. Ich fand es schon interessant, dass ich das jetzt ich bin immerhin jetzt 74, dass mir der Text immer noch fast ganz da war, präsent war. War also offensichtlich eindrucksvoll. Es gab immer schon Einsamkeit und vielleicht wird das sogar zunehmen. Wozu brauchen wir denn jemand? Wozu braucht gerade dieser, der in der Operette singt, jemand? Warum hat Gott uns Menschen so gebaut, dass wir einander brauchen? Und warum hat er uns so gebaut, dass es weh tut, wenn wir niemanden haben? Das ist schon eine Frage. Gehen wir dem mal nach. Nun, er hat uns abhängig gemacht von Anfang an von einer Gemeinschaft von Menschen. Jeder von uns ist entstanden aus einer Liebesvereinigung zweier Menschen und ist in engster, innigster Gemeinschaft im Leib einer Mutter herangewachsen, war abhängig von ihrer Zuwendung, von ihrer Milch, von ihrem Lächeln, war abhängig von der Bestätigung durch den Vater, hat sich entwickeln dürfen im Kreis von Geschwistern, sich vielleicht schon durchsetzen müssen im Kindergarten, manche schon viel früher, schon im Mutterleib. Immer waren Menschen um uns und dann kamen wir in die Schule und dann kamen wir in die Berufsausbildung und dann zum Studium. Immer brauchten wir Menschen, um überleben, um wachsen zu können und um uns bestätigen zu lassen, wer wir sind, dass wir jemand sind, dass wir beachtet werden, dass wir geliebt werden. Das ist so wichtig für uns. Ich muss da an eine Snoopy-Reihe denken. Sie kennen Snoopy, das ist so ein herziges, ich weiß nicht, was für ein Tier das ist, mit so einer runden Schnauze aus Amerika. Und eine amerikanische Klosterschwester hat mir mal so eine Zeichnung, Snoopy-Zeichnung geschickt, wo drauf steht. Snoopy sagt, zum Überleben braucht er, ich glaube, für uns Deutsche würden wir sagen, drei Umarmungen pro Tag. Zum Wachsen 5 und zum Glücklichsein 10 Umarmungen pro Tag. Das ist natürlich nett gesagt auf Englisch, da heißt Umarmung Hug. Das ist ganz schnell. Und am Schluss fragt Snoopy, hast du heute schon genug zum Glücklichsein, genügend Umarmungen bekommen zum Glücklichsein? Nun, die Amerikaner sind da ein bisschen schneller soweit, aber wir brauchen es auch. Weil Alleinsein einfach wehtut und ganz besonders wehtut, wenn man aus der Gemeinschaft gerissen wird, zum Beispiel, wenn der Partner uns verlassen hat, wenn wir einfach so, noch so leiden unter seiner Untreue, wenn wir enttäuscht sind oder wenn das so ganz plötzlich war oder natürlich auch, wenn da lange Krankheit vorher war und diese Krankheit des Partners immer klarer zeigte, ja, jetzt gilt es, Abschied zu nehmen. All das, das tut weh, weil es Wunden sind. Und weil wir Menschen einfach darunter leiden. Aber nochmal die Frage, warum hat Gott das zugelassen, dass wir so leiden? Warum hat er uns so gebaut? Nun, nicht nur, weil wir so entstanden sind, sondern, also im Leib unserer Mutter aus der Gemeinschaft, sondern, jetzt kommt's, weil wir aus ihm entstanden sind, weil er sich uns ausgedacht hat, vor aller Zeit, und weil er eine Dreieinigkeit ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sind also entstanden aus einer Gemeinschaft. Und jetzt kommt noch das Wunderbarste. Während wir hier auf der Erde sind, können wir uns in Gemeinschaft üben, um dann hineinzuwachsen in die große Gemeinschaft in der heiligen Stadt, um seinen Thron. Also unsere Vergangenheit, rein persönlich, unser Ursprung, in der Dreifaltigkeit und unser Ziel in dieser wunderbaren Gemeinschaft der Heiligen, wo es nur noch Glück und einander achten und jubeln gibt, das ist der Rahmen. Und deswegen tut es weh, wenn man allein ist. Was ist da eine Hilfe? Nun, wir haben ja einen Gott. Der, so haben wir es zum Beispiel heute Morgen im Evangelium gehört, der uns einlädt, Vater zu ihm zu sagen. Wir sind also in einer großen Familie, wir Christen. Und wir können uns jederzeit an ihn wenden, wenn solche Einsamkeitsgefühle sind. Ich darf Ihnen verraten, wie das bei mir ist. Wenn ich mir also ein bisschen was gekocht habe und dann zum Essen hinsetze, gerade beim Essen, da ist man ja schon gern, hat man jemand gegenüber oder eine ganze Familie am Tisch. Nicht umsonst ist ein Bild für den Himmel, das Hochzeitsmahl, also höchste Freude und innigste, freudigste Gemeinschaft. Ja, also wenn ich dazu an meinem Tisch sitze, dann zünde ich gleich als erstes eine Kerze an und sag im Herzen, Jesus, du bist doch jetzt bei mir. Und ich freue mich, dass du da bist, dass du mir jetzt Essen geschenkt hast, dass du mir Gesellschaft leistest, dass du mich lieb hast. Ich habe neben der Kerze dann auch noch eine Bibel und meistens, nicht immer, frage ich ihn auch, hast du noch ein besonderes Wort für mich? Und dann lese ich kurz was in der Bibel. Und es ist wunderschön, weil ich weiß, er will das mir zusagen. Oder wenn ich abends in Richtung Schlafzimmer marschiere, das war am Anfang schon ganz schwierig, nach einem einsamen Tag dann einsam ins Bett gehen und keiner ist da, der gute Nacht sagt. Natürlich haben wir Radio Horeb, das ist wirklich eine Riesenhilfe. Aber dann einfach sagen, Herr, ich lege mich jetzt in deine Arme und du wachst über mich. Ja, wir haben ihn. Wir sind nicht allein gelassen. Und wir dürfen in diesem Bewusstsein wachsen, immer mehr hineinwachsen, dass er für uns da ist. Für uns da ist. Er sagt zu jedem von uns, ich bin für dich da. Musste er mir auch schon immer mal wieder sagen, ich bin da und ich bin für dich da. Du gehörst mir doch. Ich kümmere mich um dich. Lassen wir uns das mal ganz tief reinsingen in unser Herz. Niemand als du, Herr. Manche von uns können da mitsingen. Sicher auch viele von uns müssen sagen, so kann ich noch nicht singen. Ich habe ihn noch nicht erlebt. Ich sitze immer noch allein da. Mir kann da keiner helfen. Doch möchte ich sagen, wenn ich in einer Zeit, in einer Stimmung bin, und das gibt es bei mir auch, wo ich mich weit weg fühle, sogar vielleicht vergessen fühle, dann halte ich mich fest am Wort Gottes. Dieser Vers Johannes 14, 23, den habe ich vor Jahren auswendig gelernt und sage ihn mir immer wieder. Jesus hat beim Abschied von seinen Jüngern gesagt, versprochen, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Er wohnt also bei mir. Selbst wenn ich jetzt gerade keine Liebe gefühlsmäßig spüre, ich halte an seinem Wort fest und er hat gesagt, dass er zu mir kommt und bei mir wohnt, spüre ich immer noch nichts. Mein Herz sucht ihn noch und das ist gut, wenn wir ihn suchen. Dann ist schon unsere Antenne ausgefahren. Dann verbergen wir uns nicht vor ihm und legen uns selbst fest, mich schaut er nicht an. Um mich kümmert er sich nicht. Fahren wir unsere Antenne aus und erwarten doch in unserem Herzen, dass er uns begegnet in unserer Einsamkeit. Das ist unser Gott, der sich ganz früh schon in den ersten Kapiteln der Bibel, nicht bei Adam und Eva war alles anders natürlich noch, aber er hat sich als ein Gott geoffenbart, der Menschen begegnet, die ihn brauchen. Sogar Menschen, die es in unseren Augen überhaupt nicht verdient haben, die keinerlei Voraussetzungen hatten, nichts vorzuweisen hatten. Sogar Menschen vierter Klasse waren. Ich habe mir das ausgerechnet. Also erste Klasse waren damals die Menschen, die Männer. Zweite Klasse Menschen waren die Frauen. Dritte Klasse die männlichen Sklaven. Vierte Klasse die weiblichen Sklaven. Sie war eine Sklave. Sie war unterdrückt worden. Fühlte sich sogar verraten. Und Gott sah sie. Er schaut aus im Land nach verwundeten Herzen. Ich spreche von Hagar. Im 12. und 16. Kapitel des Buches Genesis können wir ihr begegnen. Sie war eine Sklavin aus Ägypten. Als nämlich Abram und Sarai, hieß da mal noch Sarai, die Frau des Abram, aus Ägypten wieder wegzogen, bekamen sie eine Menge Vieh vom Pharao geschenkt und Knechte und Mägde. Und ich denke, dass Hagar eine dieser Sklavinnen war. Nun, Sarai, die schöne Frau des Abram, hatte ihm all die Jahre keine Kinder geboren. Und sie wurde alt, sehr alt, und ihr Mann auch. Da gab Sarai ihrem Mann Abraham die Sklavin Hagar zur Frau, damit ihnen durch sie ein Sohn geschenkt werde. Das war damals gesellschaftlich absolut möglich und üblich. Wir hören ja noch zweimal in der Bibel von solchen Handlungen bei Lea und Rahel in den folgenden Kapiteln. Und tatsächlich, Sarais Wunsch ging in Erfüllung. Hagar wurde schwanger. Aber nun wurde es schwierig zwischen den beiden Frauen. Hagar kam sich natürlich wichtig vor. Und Sarai konnte das nicht ertragen. Da behandelte sie ihre Sklavin so hart, dass diese davonlief. Weit weg in die Wüste. Sie ist empört, sie ist wütend, sie ist total verbittert. Solche Behandlung musste sie sich doch nicht gefallen lassen. Sie, immerhin aus dem Kulturvolk der Ägypter. Sie, die den ersehnten Nachkommen dieser Leute in ihrem Bauch trug. Und was besonders weh tat, Abram, dieser fromme Mann. Der Vater dieses Kindes hatte sie nicht in Schutz genommen vor seiner Frau. Also war sie in den Augen ihrer Besitzer offensichtlich ein Nichts. Ein Nichts. Das hatte sie nicht verdient. Nein, nein, nie mehr dorthin zurück. Lieber hier sein, ganz allein in der Wüste. Selbst wenn sie hier umkommen sollte, war dies immer noch besser, als dort zu bleiben, von wo sie kam. Ihr Leben war ja nichts wert, nichts. Doch wohin rannte sie eigentlich? Sie hatte kein Ziel und keine Zukunft. Sie hatte kein Brot dabei. Bis in ihr Heimatland würden ihre Kräfte niemals ausreichen. Vorher würde sie eh verdursten. Sie hatte keinen Wasserschlauch mitgenommen, was in dieser Wüste den sicheren Tod bedeutete. Die erbarmungslose Sonne brannte jetzt schon heißer, als sie ertragen konnte. Und zudem, als Frau, ganz allein, war sie hier wirklich hilflos und völlig schutzlos. Und der Hitze des Tages und der Kälte der Nacht ausgeliefert. Und ohnmächtig gegenüber all den anderen Gefahren, die hier lauerten in dieser Wüste. Je länger Hagar keuchend weiterlief, desto verzweifelter wurde sie. Irgendwann brach sie weinend zusammen. Musste sie nun hier einsam sterben? Kam denn keine Hilfe? Doch wer sollte ihr auch helfen? Da ein Geräusch, wie von Wasser. Unglaublich, eine Quelle in der Wüste. Mit letzter Kraft schleppt Hagar sich dorthin. Wasser, klares, reines, kaltes Wasser in Fülle. Mit ihren beiden Händen formte sie eine Schale. Und sie trinkt und trinkt das kühle Nass. Ah, wie wohltuend. Da, etwas Leuchtendes. Als sie aufblickt, gewahrt sie eine mächtige Gestalt, die zu ihr spricht. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie ist sich sicher, das ist der Gott, von dem Abraham erzählt hatte. Niemand anderer. Er hatte nach ihr gesucht. Er schaut sie an. Und unter seinem gütigen Blick vergehen Wut, Empörung und Verbitterung. So bekennt Hagar ganz ehrlich, dass sie ihrer Herrin davongelaufen sei und beklagt sich mit keiner Silbe über Sarai. Nun spricht der Herr zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Oh, er weiß Bescheid. Und er mutet ihr zu, dass sie umkehrt, zurückgeht. Dass sie wieder als Sklavin dient und Hartes erträgt. Oh, er traut ihr etwas zu. Er gibt ihr Zukunft. Die Zukunft nämlich, sie wird einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Und er schenkt dir eine Verheißung, wie sie größer nicht sein könnte, indem er sagt, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Hagar war voll des Staunens. Der Herr, der Gott Abrahams, hatte nach ihr geschaut. Er selbst. Sie war ihm das wert. Sie, die Sklavin, die Fremde, die Rebellin. Er tadelte sie nicht, er bestrafte sie nicht, im Gegenteil, er hatte große Pläne mit ihr. All die vielen Nachkommen, was gab es Schöneres? Sie war ihm wichtig, wichtig als Stammmutter der vielen. Das gab ihr den Mut und die Kraft, zu gehorchen und zu Sarai zurückzugehen. Sie würde auch die Kraft bekommen, deren harte Behandlung zu ertragen, auszuharren in Geduld. Denn sie wusste nun, dass ihr Leben, selbst ihr Ertragen, selbst ihr Leiden einen Sinn hatte. Sie würde immer auf die Verheißung schauen, auf das, was dieser Herr aus ihrem Leben machen würde. Wie geht es Ihnen da jetzt? Das Leben wird plötzlich sinnvoll, wenn sie auf den Herrn schaut und auf die Zukunft, auf seinen Plan. Und ich hoffe, wir machen uns das immer wieder bewusst, dass Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen, für jede einzelne von uns. Und den Plan hat er sich in seinem liebenden Herzen von Ewigkeit her ausgedacht. Ist es nicht wunderbar, so etwas zu entdecken, selbst mitten in der Wüste? Selbst wenn wir alleine sind? Und was das Schönste war, typisch für uns Menschen, dass sie sich riesig freut, dass er, der Höchste, der Gott ihres Herrn Abraham, sie total persönlich angesprochen hat mit ihrem eigenen Namen. Er kannte ihren Namen. Ihr Herz jubelte. In ihrer Freude, weil er sie nun angeschaut hat und angesprochen hat und ihr Zukunft gegeben hat, will sie ihm ein Lied singen, ein neues persönliches, ihr Lied. Doch was hat denn er für einen Namen? Den kannte sie nicht. Sie hatte nur ihr wunderbares Erlebnis, diese Begegnung. Und so wird sie schöpferisch und nennt ihn El-Rui. Und das heißt auf Deutsch, der Gott, der nach mir schaut. El-Rui. Der Gott, der nach mir schaut. Vor über 20, 25 Jahren war ich mal 4 Wochen nicht total, aber weg von meiner Familie und von all den Aktivitäten, die ich sonst hatte, in einem Kloster und durfte plötzlich entscheiden, musste nicht, also was ich jetzt tun will, war viel in der Stille, bin viel gewandert und war plötzlich irgendwo, ja, fühlte mich fast vergessen. Wir hatten damals keine Handys und sowas. Und da habe ich in der Bibel diese Geschichte gelesen und habe ein Lied gedichtet, natürlich gleich mit Melodie, El-Roi, der Gott, der nach mir schaut. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache, dass wir Gott auch, gerade wenn wir allein sind, diesen Namen geben können? Mein Gott, El-Roi, der nach mir schaut. Du schaust nach mir. Ja, er schaut aus im Land nach verwundeten Herzen. Schaut er auch mich an? Und wenn ich mich angeschaut weiß, wenn ich seinem Wort glaube, traue, dann kann ich mich bergen in seiner Liebe. Dieser Psalmvers, er rettet mich und hüllt mich in Jubel, das ist das Ergebnis von dem angesprochen, angeschaut werden. Ich kann wirklich jubeln im Schatten seiner Flügel. Und das aus dieser Einsamkeit heraus, weil er mich anschaut. Ich habe gestern ein wunderschönes Kirchenlied entdeckt, das diese Tatsache beschreibt. Das möchte ich Ihnen zum Teil jetzt vorlesen. Es ist im Gotteslob von einem Jochen Klepper. Den Anfang brauchen wir nicht zu hören. Es war ein evangelischer Christ, so. Das muss er so 1945 rum geschrieben haben. 48, ich kann es nicht genau lesen. Und er schreibt, dieser gewaltige Gott, und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah, mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar, will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. Er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und trägt nach dir Verlangen. Lässt auch den Ernsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bange macht. Das ist unser Gott. So ist er.
Du bist nicht allein gelassen. Das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität mit Margarete Dennenmoser.
Können wir sagen, wie treulich er es meinet. Wir werden es entdecken, dass Gott es immer gut gemeint hat. Spätestens in, sagen wir mal, 50 Jahren, ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind, aber wenn wir ihm begegnen. Nun, er ist Hagar begegnet. Er suchte Hagar auf, er schaute nach ihr. Dieser Gott, den auch wir hier und da vielleicht Elroy nennen möchten. Für Hagar war die Wüste zunächst der einzige Ausweg. Dann ein bedrohlicher Ort. Und letztendlich wurde die Wüste, diese heiße Wüste, zum Ort des Gefundenwerdens, des Heils. Dass man Gott in der Wüste begegnen kann, das wissen die Menschen seit Abraham und Hagar, seit Mose, seit Paulus. Und besonders die Wüstenväter und Wüstenmütter, es gab auch Frauen in der Wüste, die haben ungeheure Begegnungen mit Gott geschenkt bekommen in der Wüste. Und es gibt auch heute noch Menschen immer wieder, die ganz besonders die Wüste aufsuchen in Gemeinschaft. Alleine ist es wahrscheinlich heutzutage zu gefährlich. Und dort in diesem völlig stille Werden vom Alltag, in dieser Entfernung, in dieser majestätischen Umgebung, vielleicht Gottes Größe hören, aber auch Gottes Stimme hören. Gottes Größe erleben, Gottes Stimme hören, seine Gegenwart zu erfahren. Denn unser Gott spricht nicht nur mit donnernder Stimme, wie damals beim Volk Israel, das gezittert hat und gesagt hat zu Mose, geh du auf den Berg, wir haben Angst vor diesem Gott. Sondern unser Gott spricht in der Wüste auch manchmal mit ganz leiser Stimme. Und jetzt wohlgemerkt, Sie, wir, die wir nun nicht mehr in die Wüste reisen können. Die Wüste muss nicht immer ein geografischer Ort sein mit viel Sand und riesigen gelben Felsen. Man kann sich die Wüste auch einrichten, selber, mit Schweigezeiten, auf Exerzitien, in festen Zeiten des Gebets. Und dann mit ihm zusammen sein Wort lesen, ganz still mit ihm zusammen sein, mitten im Alltag, mitten in der Stadt. Und manche geraten einfach hinein in die Wüste durch einen dummen Zufall oder Unfall, sind plötzlich alleine und haben Zeit. Und genau hier, in solch einer Wüste, zeigt sich Gott sehr gerne von seiner überraschend anderen Seite. Durch den Propheten Hosea sagte, er ist ganz direkt, ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Umwerben, das tut ein Liebhaber. Der macht auf sich, auf seine Liebe aufmerksam. Wenn das heute noch stimmt, dieses Schriftwort, dann ist Wüste sogar Chance, oder nicht? Er hat einen Blick für die Menschen, die ihn brauchen, die zu ihm aufschauen und warten auf seine Hilfe, auf sein Dasein, auf sein für sie Dasein. Auf seine Huld, auf seine volle Zuwendung. Und die hat er allen versprochen. Er will für uns da sein. Und wir dürfen erwarten, als sein Volk, als seine Kinder sogar, dass er nach uns ausschaut und wie den verlorenen Sohn in die Arme nimmt. Ist doch interessant, wie Jesus den Vater des verlorenen Sohnes schildert. Er schaute, er sah ihn von Ferne, weil er ausgeschaut hat. Und dieses Er schaut aus im Land nach verwundeten Herzen. Das ist ganz gewiss. Er kann uns entdecken. Und wenn er uns begegnet ist, dann werden auch wir vielleicht einen Blick bekommen für die, die verwundet sind und die uns brauchen, zu denen wir hingehen können oder bloß telefonieren können und sagen, du bist nicht allein, du in der Situation, da bete ich für dich, da bin ich bei dir, ich halte zu dir. Das ist die Konsequenz von dem, was wir mit ihm erleben können. Sodass diese Nacht, diese Dunkelheit des Alleinseins, diese Not, diese Wüste wirklich zu einer Chance wird. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und lassen wir uns das vom Herrn sagen. Jeder, jede persönlich. Ich habe dich erwählt, dass du Frucht bringst. Frucht meiner Liebe. Frucht deiner Liebe. Deines Glaubens, deines Vertrauens, dass ich da bin, dass ich es gut mit dir meine, dass ich mich dir zuwende in deiner Wüste. Sind wir nicht privilegiert? Wir stehen in seiner Hand und er geht mit uns durchs Leben. Wir brauchen uns vor gar nichts zu fürchten.
Heute die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria zum Thema Du bist nicht allein gelassen mit Margarete Dennenmoser zum gleichnamigen Buch. Heute der erste Teil dieser Reihe, die wir dann auch demnächst dann fortsetzen werden. Wir wollen diese Sendung mit einem Gebet abschließen, vielleicht gerade für die, die sich besonders allein gelassen fühlen.
Danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der die Begegnung mit uns sucht und der sich sehnlichst wünscht, dass wir dein Angesicht suchen. Herr, du siehst, ich bringe gar nicht so viel mit, ich bin nicht so fromm und ich kenne mich auch nicht so aus in der Bibel. Aber wenn du es sagst, dann glaube ich es einfach. Und ergreif deine Hand und lass mich von dir ziehen. Öffne meine Augen, Herr, für das Neue, das du vorhast mit mir. Und Herr, ja, ich möchte nicht immer zurückschauen. Ich lasse das los, was früher war. Ich gebe dir auch meine Erinnerungen, die schönen und die üblen. Und ich möchte aufatmen in deiner Gegenwart, auf dich schauen, wie du mir die Hand entgegenstreckst, auf dich hören, was du mir verheißest, was du alles noch mit mir vorhast. Danke, dass mit dir zusammen mein Leben sinnvoll ist. Amen.
Amen. Vielen Dank, Margarete Dennenmoser, für diese Sendung, dieses Gebet. Für alle, die gerne die Sendung noch einmal hören möchten, sie können eine CD bestellen unter der 08323 9675 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Nachlesen können Sie das Ganze auch in dem Buch Du bist nicht allein gelassen, erschienen im D&D Medienverlag. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.